Ich hatte ja das letzte Mal über Sanftmut gesprochen. Das war so die Beziehung, die wir untereinander haben. Und da so ein paar Gedankenanstöße gegeben. Ich hoffe, das ein und andere konnte umgesetzt werden. Und ich möchte heute, das hat mich jetzt so die ganze Woche dann beschäftigt, ein Thema, dann kam ein anderes Thema in den Vordergrund. Dann bin ich doch wieder hängen geblieben, am Freitag nochmal darüber nachgedacht und daran gearbeitet. So die Beziehung zu Gott hin. Ja, also das letzte Mal war die Beziehung zueinander und dieses Mal möchte ich so über die Beziehung zu Gott reden. Und da hatten wir ja schon die ein und anderen Impulse bekommen, auch durch die Lieder und durch die Zeugnisse. Und ich möchte einen Anstoß noch einmal geben, so vielleicht für den einen oder anderen, dass es helfen kann, vielleicht Gott in ganz anderer Art und Weise oder ganz neu zu begegnen. Wie zeigt sich Gott? Wie kann man ihn verstehen? Wir haben jetzt einige Namen gehört. Wie kann man mit ihm in Verbindung treten? Da kann man natürlich ganz schnell Antworten geben, die wir kennen, die wir auch schon gehört haben. Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, dass es tatsächlich so funktionieren kann. Vor vielen Jahren hat unser Altpräses Reinhold Olonska, der nicht mehr unter uns weilt, ein Buch geschrieben, vor vielen, vielen Jahren. Dieser Titel, der taucht immer wieder bei mir auf. Das Buch hatte den Titel Nahe und doch so fern. Ja, ich weiß nicht, wer es kennt. Nahe und doch so fern. Und ich habe mir auch jetzt wieder bezogen auf diese Predigt gedacht, ja, das stimmt. Gott ist uns auf der einen Seite sehr nahe. Wir können mit ihm reden, wir können zu ihm beten. Wir erwarten, dass Gott doch da ist, durch seinen Heiligen Geist. Wir haben diese Erwartung, das ist auf der einen Seite so selbstverständlich, dass wir das glauben dürfen und annehmen dürfen. Und auf der anderen Seite, wer ist Gott? Können wir ihn verstehen, der die Welt geschaffen hat, der das Leben gegeben hat, der über allem steht, der allwissend ist, allmächtig ist? Nahe und doch so fern. Beides ist Gott. Und manchmal ist Gott uns nahe, indem wir sagen, ja, ich verstehe, was er will, ich kann das einordnen. Und dann gibt es wieder Lebensabschnitte, so geht es mir auf jeden Fall, die kann ich ganz schwer einordnen, dass Gott das zulässt, dass Gott hier auch vielleicht Ja dazu sagt, dass Gott Wege führt, die wir gar nicht verstehen, die schmerzhaft sind, die nicht so einfach sind. Wie wir das dann eben auch einordnen können. Die Juden als das erwählte Volk, die hatten natürlich eine besondere und tiefe Gotteserfahrung. Das lesen wir in der Bibel, wenn wir die Gebete lesen, der Psalmen zum Beispiel, oder in den Propheten, wie viel Erbauliches, Seelsorgerliches kommt da durch und wird auch uns zugesprochen. Psalm 25, Vers 6, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Darauf beruht sich David. An diese und appelliert immer wieder an diese Gerechtigkeit Gottes. Auf der anderen Seite wieder, du kannst es nicht ertragen, mich zu sehen, sagt Gott zu Mose, als er sagte, ich möchte dein Angesicht sehen, deine Herrlichkeit. Und da sage ich Gott, das geht gar nicht, bitte dreh dich um. Ja, es funktioniert nicht. Ich bin eigentlich so weit weg von dir. So, das ist diese Spannung, in der wir ein Stück weit drin sind. Und ich denke, wenn wir etwas auch mehr von Gott verstehen wollen, dann ist es gut, auf das zu hören oder das zu lesen, was Jesus uns über ihn sagt. Er war ja das letzte Wort Gottes. Danach war ja niemand mehr in dem Sinn da, kein Prophet, sondern Jesus als der Sohn Gottes, der zu uns redet und Gott uns nahe bringt. Und da ist es gut zu lesen, was sagt denn Jesus über Gott und über seinen Vater. Ich möchte, so er bringt uns ein Stück weit näher, ich möchte heute Morgen auf eine Rede von Jesus eingehen, bekannt als die Bergpredigt, das ist, steht in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7, könnt ihr gerne zu Hause einmal am Stück durchlesen, das ist ganz gut, da ist eine Einheit, nicht immer nur die einzelnen dicke Verse da in der Lutherbibel, sondern einfach mal ein Kapitel durchlesen, am besten hier einfach mal Kapitel 5 bis Kapitel 7, die sogenannte Bergpredigt. Und ich möchte speziell in diesem Kapitel auf einen Teil eingehen, das ist dann das Vater unser, sicherlich eines der bekanntesten Bibelverse, und da habt ihr bestimmt schon 100 Predigten drüber gehört. Und ich werde mich nicht anmaßen, dass ich euch da irgendwie vielleicht ganz Großartiges Neues geben kann. Möchte auch gar nicht so sehr auf das Gebet selber eingehen, sondern eher auf den Kontext. Das steht in Kapitel 6, Matthäus Kapitel 6, 1 bis 18. Ein paar einleitende Gedanken zu diesem Textabschnitt. Wenn ihr Kapitel 6 dann lest, dann geht es um drei Bereiche der Frömmigkeit eigentlich. Ja, um drei Bereiche der damaligen Frömmigkeit, die so allgegenwärtig war. Das war einmal das Almosengeben, also das Opfergeben, was wir auch jetzt gerade praktiziert haben oder gehört haben. Das dazugehört einfach zum Glaubensleben. Das zweite ist das Beten, das genauso zum Glaubensleben dazugehört. Und der dritte Aspekt ist das Fasten, das jetzt nicht ganz so nahe ist, aber doch praktiziert wird oder immer ein Teil auch der gelebten Frömmigkeit sein soll. Und Jesus beginnt alle diese drei Bereiche, wenn er über diese drei Bereiche spricht, mit einem Satz und da sagt er, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Das ist interessant. Also wenn Jesus sagt, pass auf, ist es gut, dass wir hinhören und dass wir hinschauen, ja. Also jedes Mal, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Was ist mit Frömmigkeit gemeint? Frömmigkeit ist das praktizierte Glaubensleben, das man hat. Wie wir unseren Glauben leben und wie wir ihn praktizieren. Also ganz selbstverständlich, in Ordnung, von Gott aus gesehen, scheint es nicht zu sein. Ja? Denn er sagt, pass auf, weil da hat sich im Laufe der Zeit etwas etabliert, auch an Praxis, das so eigentlich nicht gedacht war. Und ich denke, das ist immer wieder gut, auch selber nachzudenken, wie praktizieren wir denn auch jetzt und heute unseren Glauben. Passt auf, sagt Jesus. Ja, also wenn ihr mal da reinschaut, in Kapitel 6 lest, dann achtet mal darauf, tauchen immer wieder gleiche Sätze auf. Ja, und der Glaube kann da eigentlich von zwei Seiten her gelebt werden und darauf legt Jesus auch seinen Finger. Das eine ist die äußerliche Sichtbarkeit. Ja, das, was ich tue, wenn ich von Erich Fromm herkomme, der Bereich der Philosophie oder der sagt, er hat den Gedanken gebracht, haben oder sein. Also habe ich etwas oder bin ich etwas? Versteht ihr? Und wenn ich sage, ich habe etwas, dann geht es darum, dass ich mir etwas aneigne, dass ich etwas praktiziere. Schaut mal, wie geistlich ich bin. Ja. Schaut mal, was ich alles tun kann. Also die gelebte Frömmigkeit, die sich nach außen hin zeigt, die eher davon definiert wird, was man tut, wie gut man etwas macht, ja, wie sehr man im Glauben steht, was man alles leistet, was man alles tut. Da geht es darum, auch wahrscheinlich gelobt zu werden und anerkannt zu werden, eine Position zu haben, etwas zu sein. Das ist die eine Seite, wo Jesus sagt, pass auf, das darf nicht dahin abrutschen, dass Glaube so eine Art Leistungsdenken wird, wie gut ich bin. Ja, also geht es auch um Autorität, um Position, um Macht und so weiter. Ich möchte es jetzt nicht so arg vertiefen. Und das andere ist eben dieses Sein. Ja, ich bin, diese innere, persönliche, ehrliche, gelebte Beziehung zu Gott, die sich eher so im Stillen ereignet, das sich gar nicht so nach außen hin zeigt. In allen drei Bereichen, also Spenden, Beten und Fasten, kommt er zu dem Schluss, auch wiederum in allen drei Bereichen, nach der Ermahnung und nach der Korrektur und ein Vater, der im Verborgenen ist und der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten oder wird dich belohnen. So, das ist das, auf was Jesus sagt, eigentlich kommt es auf das Herz drauf an, auf die Motivation. Es geht nicht gegen das Geben oder gegen Fasten oder gegen das Beten, sondern es geht darum, aus welcher Gesinnung heraus tue ich es? Warum mache ich es? Und ich möchte heute Morgen auf diesen zweiten Abschnitt, also über die Rede über das Gebet, so ein bisschen drauf eingehen und euch da vielleicht den einen oder anderen Gedanken nahelegen. Wir lesen den Text, den habe ich hier mitgebracht, auf Folie, da heißt es Kapitel 6, Vers 6 bis 8, die ist die neue Genfer Übersetzung. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten soll er nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ich möchte noch einmal beten. Vater, hab Dank für diesen Gottesdienst, für all das, was du schon zu uns gesagt hast, was wir erfahren und erleben und hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt dein Wort segnest, dass es Frucht bringt in unseren Herzen. Amen. Amen. Ich habe diese Predigt oder diesen Gedanken eigentlich überschrieben mit zwei Wörtern, das heißt Türen schließen. Ja, Türen schließen. Das Vaterunser als solches kennen wir, sehr bekannt. Da möchte ich nur kurz ein wenig drauf eingehen, aber dieser Gedanke davor, der fiel mir einmal so ins Herz hinein, wie Jesus eigentlich dieses bekannte Wort einleitet. Und da geht es darum, Türen zu schließen und in die Kammer zu gehen. Es gibt ja viele Formen des Gebets. Wir haben unsere pfingstlich-charismatische Tradition. Ja, wir haben Lobpreis und Singen und ich liebe das. Es ist schön und es ist gut. Es gibt aber andere Formen des Gebets, eher der Stille, der Kontemplation und so weiter und so fort. Wir lesen auch in der Bibel viel von gemeinschaftlichem Gebet, wie sie gemeinsam die Stimmen erhoben haben, gegenseitiges Ermutigen, was wir auch heute erlebt haben, während der Gebetszeit, wie Gott zu uns redet. Und es gibt die persönliche Zeit, also persönlich stille Zeit, sagt man. Ich weiß, es ist so ein ambivalentes Gefühl bei mir, geliebt, umkämpft, immer vielleicht ein bisschen mal ein schlechtes Gewissen. Man sollte ja vielleicht mehr machen. Also ich habe als Teenager mal versucht, morgens um 5:30 oder um 6 eine halbe Stunde zu beten. Das hat ein bisschen geklappt und dann musste ich frustriert irgendwie aufgeben, weil ich bin dann immer eingeschlafen. Das hat dann, war nicht dann so effektiv. Also eine persönliche Zeit mit Gott, von dem hier eigentlich gesprochen wird. Jesus sagt, geh in deine Kammer und schließe die Tür. Geh in deine Kammer und schließe die Tür. Was Wort, das hier benutzt wird als Kammer, ist eigentlich ein abgetrenntes Zimmer. Ein Raum, in den du dich zurückziehen kannst. Es ist nicht eine Zeitfrage und es ist nicht so, wie ich es gedacht hatte, jetzt muss man das praktisch tun, damit man Gott wohlgefällt, versteht ihr? Und dann hat man eine stille Zeit gemacht und dann kann ich sagen, ich habe eine stille Zeit gemacht. Und das geht hier überhaupt gar nicht. Und das zu verstehen, ich denke, das tut auch gut. Es geht gar nicht um Zeit, es geht gar nicht um irgendwelche Modelle als solche, sondern es geht darum, dass ich Gott begegne in einer besonderen Art und weiß, warum. In dieser Kammer, in diese Abgeschlossenheit kehrt Ruhe ein. Und dann kann ich auf die Stimme meines Herzens hören. Ob ich das morgens mache am Bett oder ob ich spazieren gehe im Wald oder sonst irgendwo bin, ist völlig egal. Es ist eine Zeit, in der du mit Gott allein bist. Und der Ruhe einkehrt in dein Inneres, wo du Situationen und Dinge und Herausforderungen neu ordnen kannst, auch Pläne, die du hast, wo du für dich allein Dinge neu einordnen kannst und bewerten kannst. Geh nicht nur hinein, steht hier, sagt Jesus, sondern schließe die Tür ab, ist auch interessant. Ja? Geh in eine Kammer, geh an einen Ort, wo du für dich allein bist mit deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater im Verborgenen ist, der sieht dich und auch kennt auch dein Verborgenes. Und dann schließe die Tür ab. Und ich denke, das ist so ein Prinzip, das uns auch einfach gut tun kann für unser Leben, für unser geistliches Leben. Türen haben ja immer zwei Funktionen. Ja? Die Türen können verbinden und die Türen können abgrenzen. Je nachdem, was wichtig ist. Beides kann wichtig sein. Grenzen sind wichtig und ich hoffe, wir haben Grenzen. Wir können uns abgrenzen und uns schützen, aber auch wiederum öffnen und Kontakt haben. Also beide Funktionen. Ich möchte ein Beispiel von einem Studenten erzählen, das ich einmal hatte. Und da ging es um das Thema, was höre ich, was kann ich zulassen, was tut mir gut und so weiter. Also so diese Herausforderungen, ja, wo er so auch mit gewissen Dingen zu kämpfen hatte. Und ich habe dann bei mir im Büro, habe ich dann die Tür aufgemacht, also raus und habe gesagt, du kannst die Tür öffnen, also was Gedanken, was alles betrifft, habe die Tür aufgemacht und habe die Tür wieder zugemacht und habe gesagt, du kannst die Türe, aber vielen Dank. Du kannst die Türe aber auch schließen. Ja, also ich kann sie zumachen, das ist dann die Abgrenzung. Ich kann sie öffnen oder ich kann sie schließen. Was lasse ich in mein Herz hinein und was eben nicht? Das liegt auch in einem selber, was man da tun möchte und dann eben auch, je nachdem, mit Hilfe eben auch dann tun kann. Es war interessant, beim nächsten Gespräch, da kam er ganz begeistert in mein Büro, ganz begeistert im Nebengebäude. Markus kennt es, da wo er arbeitet, da hat es unten die Klassenräume. Ja? Und wenn man dann rauskommt von diesen Klassenräumen, durch die Tür, steht links ein Plakat. Und das ist die nächste Folie, die man hier, genau, da hängt genau dieses Plakat. Ja? Da kommt er ganz begeistert, weil wir haben über Türen gesprochen, über Türen schließen und Türen öffnen. Da sagt er, du stell dir vor, als ich rausging von diesen Klassenräumen in diesem Flur unten, da hängt dieses Plakat. Oder dieses Schild, bitte beachten, Türe unbedingt zumachen. Ja, weil wir das gerade durchgesprochen hatten, vorher sagte, Türe unbedingt zumachen. Und Jesus sagt, wenn du in deine Kammer gehst, dann schließ die Tür. Es ist wichtig, dass du diese Tür auch unbedingt zumachst. Manchmal ist es wichtig, Türen zu schließen. Türen des Alltags, Türen, die dich beschweren, Türen, Gedanken, die dich niederdrücken, Türen der Enttäuschung, Türen der Anklagen, da meine ich nicht einfach unterdrücken oder wegdrücken, sondern sagen, es gibt einmal auch einen Raum, wo ich diese Dinge nicht zulasse, weil sie nicht gut tun für mich, ja? Weil sie mir in diesem Moment nicht helfen. Manche Vergleiche, Abhängigkeiten von Lob und von Kritik, ich glaube, ihr wisst, von was ich rede, wenn wir im Alltag sind, wie viel auf uns einstürmt. Unser Gehirn bewertet ja ständig und redet ständig zu uns und wir beurteilen Dinge und wir beurteilen sie nicht immer nur positiv, sondern eben auch negativ. Und es ist gut, eben diese Türen zu schließen. Heute sind es ganz, ganz stark die sozialen Medien, die einen beeinflussen. Wenn man etwas kaufen möchte, man schaut auf die Bewertungen, stimmt's? So, oh, das hat ja viele gute Bewertungen, also wird es etwas Gutes sein und man kauft es vielleicht oder eben auch nicht, je nachdem. Und Medien sind ein Bestandteil unseres Lebens geworden, bald wie irgendein Körperteil von uns. Und auch hier mal zu sagen, nein, ich mach mal zu, ja, ich schalte mal auf den Ausknopf, also ich schließe die Türe zu. Ich lasse mich nicht ständig beeinflussen von dem, was von außen her auf mich einstürmt. Wir werden so viel geprägt von Eindrücken und von Worten, die ja zum Teil gut sind, aber die eben auch zu viel sein können von morgens bis abends. Und die Gefahr besteht einfach darin, dass wir abhängig werden, dass wir uns davon beeinflussen lassen. So einerseits ist es gut, informiert zu sein, andererseits muss ich auch wissen, wo die Grenze ist. Schließe die Tür, das möchte ich euch einfach mitgeben. Ja? Und da das einzusetzen, wo ihr selber spürt, ja, das ist gut, ja, das ist gut für mich. Gedanken und Sätze, die wir hören und die wir verinnerlichen, die immer motivierend sind und manchmal demotivierend sind. Ein einfaches Beispiel, das ich da gefunden habe, das sie deutlich macht, ist ein Beispiel von Fröschen, die entschieden haben, einen Wettlauf zu veranstalten. Und um das ganz besonders schwierig zu machen und sehr herausfordernd zu machen, da haben sie ein Ziel festgelegt, das ist ganz oben auf einem sehr hohen Turm mit einer sehr steilen Treppe. An dem Tag des Wettlaufs, da haben sich die Frösche versammelt, auch die, die natürlich zuschauen wollten, irgendwie ja, über diese Treppe hinweg. Und dann begann der Wettlauf und keiner der Frösche, die zugeschaut haben, die glauben daran, dass irgendeiner das Ziel überhaupt erreicht, weil das so schwer war und so schwierig war eben auch zu erreichen. Und dann kamen natürlich die Zurufe, die waren dann nicht ermutigend, der hat doch eh keinen Wert, lass es doch bleiben. Oh, du Armer, und schau mal, wie du aussiehst, und das kann doch noch gefährlich werden, und pass doch auf und lass es doch lieber sein, das muss doch auch nicht sein, das schafft ihr nie, und so weiter, hat doch keinen Wert. Und tatsächlich gibt einer nach dem anderen der Frösche auf, außer einer, ja, außer einer, der hopst da irgendwie unbekümmert weiter und weiter und weiter und gelangt dann hoch und tatsächlich ans Ziel, und die anderen schauen dann ganz verdattert auf, warum er das eben auch erreicht hat. Und einer der anderen Teilnehmer, der kommt dann zu ihm, um mit ihm zu reden und zu fragen, wie er das geschafft hat. Und dann hat er festgestellt, dass dieser Frosch taub war. Ja, dass dieser Frosch taub war. Er hat gar nicht gehört, was gesagt wurde. Ja, er hat gar nicht die anderen Meinungen wahrgenommen. So, das ist so ein bisschen Bild, ja, das ausdrückt, was das bewirken kann. Was wir hören, geh in deine Kammer und schließ die Tür. Sei du für dich allein mit deinem Vater im Himmel. der im Verborgenen ist, nahe und doch so fern, und auch hineinzieht in dein Herz, in das, was dich in der Tiefe bewegt. In der Überlieferung der Wüstenväter, das waren Mönche in der frühchristlichen Zeit, so im späteren 3. Jahrhundert, da gingen sie einzeln und auch in Gruppen in die Wüsten, da gab es auch manche skurrile Geschichten darüber, aber auch viel, viel Gutes, ja, die Wichtigkeit des sich Zurückziehens. Und in einer Überlieferung, da wird der See, die Seele mit einem stehenden Gewässer verglichen. Ja, die Seele mit einem stehenden Gewässer. Wenn die Oberfläche aufgeraut ist, also wenn Wind da ist, wenn Wellen da sind, dann kann man die Tiefe nicht erkennen, kann man nicht hineinschauen. Man kann sich auch selber nicht erkennen, weil die Oberfläche aufgeraut ist. Aber wenn die Oberfläche still wird, wenn sie zur Ruhe kommt, dann sind eben diese Dinge möglich, kann man in die Tiefe hineinschauen, dann kann man sich selber erkennen. Das ist auch ein gutes Bild davon. Wenn wir immer unterwegs sind, immer aufgewühlt sind, wenn unsere Seele aufgewühlt ist, kennt ihr von mir, dann wird es so schwierig, zur Ruhe zu kommen, klaren Gedanken zu fassen, auch Gott zu verstehen. Aber wenn wir zur Ruhe kommen und unsere Seele zur Ruhe kommt, dann können wir die Dinge ganz anders wahrnehmen. Und dann können wir auch ganz anders auf Gott hören. Und dann können wir zur Ruhe kommen. Geh in deine Kammer und schließe die Tür. Und eben in diesem Raum, da sagt Jesus weiter, euer Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Und nach dieser Einleitung, die für mich so wichtig geworden ist, auch für mein Gebetsleben, nach dieser Einleitung kommt Jesus jetzt zum Vater unser. Ja, und er sagt, ich kann die nächste Folie nehmen, ich möchte es einfach mal lesen. Wir können es am Schluss gemeinsam lesen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In diesem Verborgenen oder auch in diesem Geborgenen, da geht es um dich. Und um den Vater im Himmel. Wir können das Vater unser, und das wird oft gemacht, liturgisch beten. Liegt uns nicht so nahe als Freikirchler, aber in anderen Kirchen ist es mehr der Fall. Aber auch wir lesen Bibelstellen und bringen sie mit rein. Und ich möchte vielleicht dazu ermutigen, auch solche Bibelverse oder auch so Psalmen einmal liturgisch zu lesen. Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt der 16., er hat 3 Bücher geschrieben, die ich gut finde. Die heißen Jesus von Nazareth. Die kann ich wirklich empfehlen, Jesus von Nazareth. Und er spricht davon, dass beim liturgischen Gebet, das hat mir geholfen, dass das Wort den Gedanken vorausgeht. Also das Wort kommt, prägt meine Gedanken und durch meine Gedanken werden meine Gefühle beeinflusst. Okay? Wenn wir frei beten, werden unsere Worte offen unseren Gefühlen beeinflusst, wie es uns gerade geht. Ja? Es ist interessant, darüber nachzudenken. Je nachdem, wie wir fühlen, beten wir. Ohne Bewertung, aber es ist einfach so. Und das andere ist, das Wort, wenn ich einen Psalm lese, beginnt mich zu beeinflussen. Das Wort Gottes hat Kraft. Ja? Das Wort Gottes kann mich beeinflussen. Und da werde ich dann mitgenommen in dieser Liturgie, in diesem Gebet. Also wenn ich ein Textgebet spreche, ist das Wort im Vordergrund. Und dann hat er noch einen Gedanken zu diesem Vater unser. Und das hat mir auch sehr geholfen, dass wir auch gerade gelesen haben. Er sagt, das Vater unser fängt bei Gott an. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es beginnt bei Gott im Verborgenen im Himmel. Es fängt bei Gott an und führt uns von ihm her auf die Wege des Menschseins. Wir steigen zuletzt ab bis zur letzten Bedrohung des Menschen, dem das Böse auflauert. Im Vater unser geht es von Gott von der Höhe hinab in unsere Tiefe. Da werden diese Themen angesprochen. Er richtet sein Auge auf uns, auf das Verborgene, von dem spricht Jesus, und dann erwähnt er dieses Gebet. Und dann geht dieses vom Himmel herab in unser Menschsein zu den Grenzerfahrungen, ich möchte es einfach ein bisschen mal ausweiten, zu den Grenzerfahrungen, die wir machen, zu den verschiedenen Aspekten des Lebens, die uns ganz persönlich und oft im Verborgenen herausfordern. Der Alltag, der Kampf um Lebensgestaltung, die Auseinandersetzung auch beruflich. Gott sagt zu der Adam, nach dem Sündenfall verflucht sei der Acker, also Arbeit. Auch die Beziehung Adam und Eva, sagt Gott, wird nicht mehr so harmonisch sein. Ja, da wird Begehren da sein, das nicht gestillt wird. Ich weite das einfach ein Stück weit aus. Hier geht es um Schuld, um Vergebung. Was immer so passiert, machen wir gar nicht absichtlich, oder? Also viel Böses ist gar nicht absichtlich gemeint und es passiert. Ja, und dann erleben wir plötzlich in vielen Situationen, wie das Böse durch die Hintertür in unser Leben hineinkommt und versucht, uns zu überwältigen. Also all diese Themen wie Schuld, Spannung, Vergebung, das Böse, das Negative. Paulus sagt in Römer 12, überwinde das Böse mit Gutem. Es ist gar nicht so einfach, stimmt's? Er überwinde das Negative. Wenn dir jemand was sagt, wenn du irgendwas tut und du dich ungerecht fühlst, überwinde das Böse nicht gleich so, wie es kommt, sondern überwinde es durch das Gute. Und da will uns unser Vater begegnen im Himmel und da hinein leuchten. Das ist Vater unser. Es geht von oben bis ganz nach unten und ganz unten ist auch Gott zu finden. Und dann geht es wieder zurück von dieser Tiefe des Menschseins, von diesem Erleben des Bösen, von diesem vielleicht Aufgeben, von diesem Versagen, von dieser Schuld, die entsteht, in der Beziehung zueinander, von all dem, von der Bedürftigkeit des Lebens, geht es, Vater unser, wieder zurück zu Gott. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gut wird das auch definiert durch die Begriffe Spiritualität von oben und von unten. Und da habe ich auch eine Folie mitgebracht, die kann man hier auch mal, genau. Ich habe versucht, das gestern ein bisschen aufzuzeichnen. So, was meine ich damit? Damit meine ich oben, es gibt so diesen Aspekt von Zeichen, Wunder, was wir auch gehört haben, was gut ist, die Glaubensideale, Erfolge, Vorbilder, Gebetserhöhung und so weiter. Das prägt natürlich auch unser Glauben. Es ist gut, dass diese Elemente mit dazugehören. Das lesen wir ja auch in der Bibel und sind da herausgefordert, auch das zu praktizieren und anzustreben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die andere Seite. Ja? Das ist Spiritualität von unten, meine ich, nicht das Böse, Teuflische, sondern einfach so, die ist der Glaube aus dem Zerbrochenen heraus, der Glaube aus der Krise heraus, der Glaube aus den Schwächen heraus. Ja? Und da könnte ich euch, das wisst ihr selber, kann man abrufen, wer da ein bisschen Einblick hat in der Bibel, was auch ständig mit erwähnt wird, diese Ambivalenz des Glaubens, die sich ja auch auftut, die wir einordnen müssen, Grenzen, Versagen, Krankheit, wo Gott schweigt, wo er nicht so laut zu uns redet. Aber wisst ihr, das Wichtige ist, dass sich Gott in dieser Tiefe, in diesem von unten, in diesem gelebten Glauben, der von diesem geprägt wird, dass Gott auch hier gegenwärtig ist. Amen. Gott zieht sich nicht zurück, wenn es nicht so läuft, wie wir uns es vorstellen. Gott zieht sich nicht zurück, wenn kein Wunder geschieht, so sehr wir uns darüber freuen. Gott zieht sich nicht zurück, wenn ich krank bin und keine Glaubensheilung erfahre. Ich sage das einmal so klar, Gott zieht sich da nicht zurück. Das hängt nicht davon ab, ob ich jetzt was richtig tue oder nicht. Da wären wir wieder beim Werksglauben. Nein, da zieht sich Gott nicht zurück. Er kann im Gegenteil in dieser Tiefe ganz anders oft zu uns reden. Wir können da viele Beispiele dazu nennen, aber ich glaube, jeder kann zu sich selber mit hineinbringen, wo es Phasen gibt, wo es einfach schwer wird. Und dann bitte nicht denken, Gott ist nicht mehr da, er liebt mich nicht mehr, er versteht mich nicht, ich habe was falsch gemacht. Gott ist da und sieht hinein in dein Herz, in das Verborgene. Und das ist genauso der Vater im Himmel. Und ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen nachgeschaut, einfach weil das noch mal kam, so, als ich über die Predigt nachdachte, auch so heute Nacht noch ein bisschen. Es gibt so viele Beispiele. Nehmen wir Johann Sebastian Bach, ja, der hat Kinder verloren, der hat seine Frau verloren und schreibt an eine Matthäus-Passion, an Requiem. Ich saß drin, ich habe das angehört und letztes Jahr und auch in Hamburg und Requiem, hat mich so tief berührt. Ja, wenn das eingebaut wird, befiehl du deine Wege, versteht ihr da? Ja, da läuft es mir auch jetzt kalt den Rücken herunter. Leid und trotzdem Gottes Nähe. Mutter Teresa, jahrzehntelang in einer Glaubenskrise. Wir denken immer, da läuft es immer so glatt. Das stimmt gar nicht. Und viele Beispiele. Horatius Beffert, der das Lied geschrieben hat, Wenn Friede mit Gott. Er hat seine Kinder verloren bei einem Schiffsunglück. Und dann schreibt er so ein Lied, mit Frieden mit Gott, meine Seele erfüllt, mein Herz erfüllt, mir ist wohl in dem Herrn. Versteht er, diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit in diesem zu erleben, ja, also Vater unser ganz oben, ja, die Herrlichkeit Gottes, aber Vater unser auch ganz unten in meiner Herausforderung, in meinem Zerbruch, das mein ich damit. Ja, ich habe versucht, das bildhaft ein bisschen darzustellen. Das ist diese Spannung, die da drin steht. Beides zu haben und in beidem Gott zu sehen und mit beidem in der Stille vor Gott zu kommen, mit seinem Schmerz, mit dem, was einen bewegt, auch mit der Freude, egal was, das ist jetzt gar nicht eingeschränkt, aber da in das Verborgen hineinzugehen, in die Stille zu Gott zu kommen, sagen, ja, du bist da. Ich gebe dir alles, was ich habe. Und ich möchte mich ausbreiten vor dir und ich möchte deine Nähe und deine Gegenwart spüren. Mir kam noch ein Bild, das ist das nächste Folie. Das ist so eine japanische Kunst, kennt ihr wahrscheinlich auch, Kintsugi. Das ist letztendlich geht es darum, dass Zerbrochenes wieder zusammengefügt wird. Ja, also es ist die Kunst, dass etwas, was kaputt ist, nicht weggeworfen wird, sondern neu zu einem Kunstwerk zusammengefügt wird. Deswegen, das ist doch auch so, wie das Leben oft ist, stimmt's? Zerbrochenes kann wieder neu gestaltet werden, die Risse bleiben. Es wird nicht immer alles neu und in dem Sinn gut, versteht ihr? Ich kann meine Vergangenheit, muss ich auch lernen, sie zu integrieren. Ja, eben wenn nicht alles so gelingt, wenn ich auch kein Glaubensheld bin. Es gibt ein Buch von Magnus Malm, ein schwedischer Redakteur, leider von Einkehrzentrum, auch so in dem Bereich der Meditation, der hat ein Buch geschrieben, Gott braucht keine Helden. Das finde ich so gut. Gott braucht keine Helden. Gott macht Helden, aber er braucht sie nicht. Versteht er nicht? Ich, meine Kraft. Die See ruhig werden zu lassen, die Seele ruhig werden zu lassen. Also das Zerbrechen und die Reparatur, die zusammengeht. Und das nicht unbedingt etwas Negatives sein muss. Und vielleicht ist es auch etwas für dich, wo du sagst, da ist etwas zerbrochen in meinem Leben. Das kann ich so nicht mehr ganz machen, das ist passiert. Aber schau drauf, was Gott daraus machen kann. Und was kann man daraus lernen? Was kann vielleicht auch Schönes daraus entstehen und neues Verständnis daraus entstehen über manche Zerbrechlichkeit? Vielleicht manche Selbstverständlichkeit, die man so hineingenommen hat in das Leben, gar nicht so da ist und trotzdem ist Gott da. Versteht ihr, trotzdem Gott da zu spüren. Ja, ich könnte jetzt sagen, wir kommen gerade auch Elia, Jeremia, viele Propheten, Paulus hin, die das erlebt haben. Jesus selber, der am Kreuz gebetet hat, Psalm 22, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen, sagt Jesus. Dann kommt er aber zu Psalm 31, in deine Hände hinein befehle ich meinen Geist. Und wir haben es heute Morgen gesungen durch das Kreuz, was ist da nicht alles geschehen? Er zeigt sich bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und so weiter und so fort. Ja, sind das so Anstöße. Margot Kessmann, Pfarrerin, ehemalige Ratsvorsitzende, ist auch bekannt geworden in der EKD. Sie sagte einen Satz, den finde ich auch sehr beeindruckend. Sie sagte, die Jünger erkannten Jesus an seinen Wunden. Als er durch die Türen ging und zu seinen Jüngern kam, erkannten sie an seine Wunden. Wunden und Wunder. Versteht ihr? Beides zusammen. Geh in deine Kammer für dich und schließ die Tür und komm zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und er sieht auch in das Verborgene hinein. Und nochmal, wenn wir vom Vater uns ausgehen, Versuchung und Kämpfe und Niederlagen, das tragen wir oft hier drin, stimmt's? Ja, da gibt es Bereiche in uns, die auch den vertrautesten Menschen sagen wir manche Dinge nicht. Es ist in unserem Herzen. Aber vor Gott ist nichts verschlossen. Da darf ich wirklich sein, wie ich bin. Das ist doch schön, oder? Kann auch fürchterlich sein, ja, wenn er alles weiß. Ja, aber es ist aber auch befreiend zu sagen, Herr, Ich kann dir nichts verbergen, denn wenn ich schon sage, was ich dir verbergen will, hast du es ja schon gehört. Ich bin so, wie ich bin, dein Kind. Ich bin in deiner Hand. Und dieses abgeben zu können, sagen, ja, das halte ich aus. Versteht ihr, dass Gott mich liebt und dass Gott mich aushält, das halte ich aus. Die Frage ist oft, dass ich das nicht aushalte, mich zu lieben und mich auszuhalten. Ich möchte abschließend, und da komme ich zum Schluss, eine Gebetsform euch mitgeben, die ich sehr oft praktiziere. Das ist die sogenannte Lectio Divina, also die göttliche Lesung. August Hermann Franke, der hat es auch nochmal vertieft. Er war ja ein großer Liederdichter, auch im Bereich des Pietismus. So, und das sind eigentlich vier Schritte, die sind ganz einfach. Da könnte man diesen Satz zum Beispiel nehmen, geh in deine Kammer und schließe die Tür. Ja, und so mache ich das oft, keine Frage der Zeit, sondern eher eine Frage der Tiefe, das Wort zu lesen, für mich, ja, den Text aufzunehmen. Geh in deine Kammer und schließe die Tür. Und dann, wenn ich das gelesen habe, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich jetzt? Was heißt es für mich jetzt, die Tür zu schließen? Welche Tür soll ich denn schließen? Was beschäftigt mich? Und dann kann ich darüber beten und mich mit Gott austauschen. Ich kann mit ihm ins Gespräch kommen und darüber reden. Was möchtest du mir sagen durch deinen Heiligen Geist? Und dann als vierte Stufe ist es Stille werden und darüber verweilen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und auch hier ist es manchmal hilfreich, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Ihr werdet bestimmt an das nächste Mittagessen denken, was man alles einkaufen muss, und bitte das Handy ausschalten. Es wird garantiert klingeln. Ihr werdet 1000 Gedanken haben, die diese Stille unterbrechen wollen. Das ist so eine Tendenz. Aber schaut, dass ihr, ja, Gedanken kommen und gehen. Ich denke jetzt nicht über das Essen. Ich denke jetzt nicht darüber, was ich alles machen muss. Da gibt es eine riesige Liste. Nein, jetzt ist Zeit der Stille, im Verborgenen mit Gott zu verbringen. Das andere hat alles Zeit. Das muss nicht lang sein, versteht ihr? Was ich persönlich, das ist persönlich für mich, was ich oft mache, ich habe so ein Gebetsbuch und da schreibe ich mir die Gedanken auf, die mir kommen. Und dann Wochen, Monate, Jahre später lese ich manchmal, wenn ich Zeit habe, wenn es mir gerade so kommt, schlage ich das Buch auf und ich lese die Gedanken, die ich hatte. Und ich finde die manchmal so interessant. Ja. Manchmal entsteht auch eine Predigt daraus. Manchmal gibt es einfach nochmal so einen Hinweis und nochmal so eine Unterstützung. Das ist meine stille Zeit. Ja. So, ich weiß ja nicht, wie ihr es praktiziert, was man sich vorstellt, wenn man die Augen zumacht. Das ist ja immer auch manchmal ganz spannend. Das sind auch Bilder, die uns dann beschäftigen, an die wir uns vielleicht halten, wie auch immer jetzt. Mir hilft diese Form, als ich diese Form kennengelernt habe, die hilft mir. Ob das eine Viertelstunde ist, 20 Minuten, ist ganz egal. Mit Gott ins Gespräch zu kommen, versteht ihr? Du allein mit deinem Gott, zusätzlich zu dem anderen, das ist so wichtig. Zu ordnen, neu zu bewerten. Was belastet mich vielleicht zu arg? Wo darf ich hoffen? Wo will ich beten? Wofür darf ich danken? Auch von Wunder, was wir heute gehört haben, wo ich das erlebt habe. Lass uns abschließend doch dieses Vaterunser unter diesem Gesichtspunkt gemeinsam beten. Kannst du nochmal die Folie auflegen von dem Vaterunser? Und ich darf euch bitten, aufzustehen. Und ja, so mit diesem Kontext jetzt auch noch einmal ganz bewusst dieses zu sprechen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.